Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Wir sind im Bibelleseplan und möchte noch mal sagen, wer da gerne einsteigen möchte, das geht noch. Man kann da einfach mitten rein noch dazukommen. Wir lesen das Neue Testament für alle, die nicht selber lesen wollen. Wir kriegen vorgelesen. Wer Fragen hat, wir haben sogar einen Chatbot, wo man Fragen, die man hat, beantwortet bekommt. Also einfach sich trauen, da noch mitzumachen, wenn ihr das wollt. Der Bibeltext, der sich aus dem Bibelleseplan heraus ergibt für heute Sonntag, das ist einer der bekanntesten Texte, die es überhaupt in der Bibel gibt, das sogenannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Schauen wir uns mal an, worum es dabei geht. Lukas Kapitel 10, Vers 25, da heißt es: Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn, und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Bei dem Text sind erstmal zwei Dinge interessant. Erstens, der Gesetzeslehrer, der hier aufsteht, also ein Theologe, der möchte Jesus versuchen. Also er stellt die Frage nicht, weil er von Jesus lernen möchte, sondern er möchte ihn auf die Probe stellen. Zweiter Punkt, es geht dem Mann hier um das ewige Leben. Also es geht um das Leben nach dem Tod, das, was man von Gott nach dem Tod bekommt. Deswegen steht hier das Wort erben, ja, das ewige Leben erben. Nicht das etwas, was ich heute schon habe, sondern auf das, was es zukünftig noch gibt. Die Frage von dem Gesetzeslehrer nochmal wiederholt mit meinen eigenen Worten: Lehrer, wie muss ich leben, um ganz sicher nach dem Tod, mancher einer würde sagen, in den Himmel zu kommen? Oder eben ewiges Leben zu bekommen. Und es ist spannend, wie Jesus hier antwortet. Er stellt nämlich eine Gegenfrage. Das können wir von ihm lernen, immer wenn man so eine Frage kriegt. Manchmal ist es ganz, ganz sinnvoll, zurückzufragen. Vers 26. Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Ich mag das, wenn der Herr Jesus Leute fragt, was steht eigentlich in der Bibel? Diese Erwartungshaltung von dem Herrn Jesus, ihr kennt euch doch alle in der Bibel aus, oder? Ist auch gar keine Frage, ihr behauptet, gottgläubig zu sein, das gehört schon irgendwie dazu. Also total spannend. Hier verweist Jesus den Gesetzeslehrer auf das Gesetz, aufs Alte Testament, und er möchte nicht das Zitat von irgendeinem Rabbi, was irgendein anderer Lehrer mal gesagt hat, sondern er will tatsächlich eine Schriftstelle. Was liest du? Und das ist toll, weil hier wird der Versucher auf die Probe gestellt. Spannend, wie er antwortet. Vers 27. Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und an der Stelle kann man nur sagen, yeah. Also muss man wirklich sagen, sehr gut. Der Mann hat Ahnung, er zitiert eine Mischung aus 5. Mose 6, Vers 5 und 3. Mose 19, Vers 18. Gott lieben und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Also die Hingabe an Gott und Liebe zu den Mitmenschen. Das ist im Kern gelebter Glaube. Also das ist wirklich so. Die Antwort ist richtig. Ich soll Gott lieben mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Verstand, also mit meinem ganzen Sein. Und ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst. Und das ist irgendwie auch logisch, weil wenn ich erstmal denke, ich soll Gott lieben, ja gut, naja, dann halt auch die Menschen, die Gott wichtig sind. Ist ja irgendwie logisch. Ja, ich muss, wenn ich etwas mag, ja, wenn ich jemanden mag, auch mögen, was der mag. Und das sind bei Gott halt einfach immer Menschen. Achtung, der Gesetzeslehrer hier ist kein Freund von Jesus. Und noch weniger ist er sein Jünger. Und trotzdem hat er so viel Durchblick, das Jesus jetzt formuliert, Vers 28, er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet. Cool, oder? Tu dies und du wirst leben. Und jetzt wird die Sache richtig spannend. Also ich empfinde die Antwort als spannend. Tu dies und du wirst leben. Weiß nicht, ob es euch beim Bibellesen auch manchmal so geht. Jesus antwortet anders, als wir das echt protestantisch vielleicht erwartet hätten. Ich hätte jedenfalls auf die Frage, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Ich hätte womöglich die Apostelgeschichte genommen, so, da gibt es jemanden, der so eine Frage stellt, ein Kerkermeister, und ich hätte Apostelgeschichte 16, Vers 31 oder 30 und 31 zitiert. Da heißt es, und er, das ist der Kerkermeister in Philippi, führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Also das ist eigentlich die gleiche Frage. Und die Antwort lautet nicht, tu dies und handle ebenso, ja, sondern die Antwort lautet, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Ist das nicht die richtige Antwort, wenn jemand fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wie kann der Herr Jesus sagen, na, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst? Das ist doch die richtige Antwort. Gerettet wird man durch Glauben. Ewiges Leben bekommt man durch Glauben. Und zwar Glauben ohne Werke. Wie kriegen wir das überein? Und die Antwort ist gar nicht so schwer. Wir tun uns einfach immer wieder einen Gefallen, wenn wir bei dem Thema Glaube und Werke den Jakobusbrief lesen. Weil der das ganze Thema, wie Glaube sich verhält zu Werken, schön auf den Punkt bringt. Es ist nämlich richtig, ich kann mir durch gute Werke das ewige Leben nicht erarbeiten. Völlig korrekt. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ich glaube Gott und eigentlich ist mir Gott egal und ist mir auch egal, was Gott wichtig ist, dann glaubst du halt nicht, du vertraust nicht. Vertrauen kann man sehen. Und so schreibt Jakobus in Kapitel 2, Vers 20, willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Glaube heißt Vertrauen. Glaube als Vertrauen in Gott wird vollendet, wird überhaupt erst richtig Vertrauen, wenn es da auch Werke gibt. Es reicht nicht, sich hinzustellen und nur zu sagen, ja, ich glaube auch irgendwie. Glaube ist dann echt, wenn man ihn sehen kann, wenn es konkrete Werke gibt. Achtung, diese Werke sind Frucht der Gnade. Also ich bekehre mich zu Gott, ich fange an, Gott zu lieben, ich bekomme von ihm ein neues Leben geschenkt, seinen Geist geschenkt, er wirkt in mir. Und jetzt kommen, weil Gott all das in meinem Leben getan hat, weil da wirklich eine Beziehung zu Jesus ist. Und Johannes 15, die Sache mit dem Weinstock, das ist eine Beziehung zum Weinstock. Ich bin wie so eine Rebe am Weinstock. Und weil ich an Jesus dranhänge, kommt jetzt die Frucht. Nicht ohne, dass ich da ein Ja dazu finde, aber nicht aus meiner Kraft, versteht ihr? Es ist das, was Gott in mir schafft. Und deswegen ist ein Lippenbekenntnis nie genug. Wer behauptet, ich vertraue Gott, der tut das nicht nur durch Worte, sondern ganz stark durch Taten. Und wenn jetzt mein Lebensstil, meine Taten, diese Behauptung, ich vertraue Gott, wenn mein Lebensstil diesen Glauben durchstreicht, dann ist da halt kein Glaube. Dann ist da so ein Anfang vielleicht, so ein Wunsch, eine Sehnsucht. Ja, wenn jemand sagt, ja, aber ich gehe doch in den Gottesdienst, ich bin doch irgendwie getauft, ich lese auch in der Bibel. Ja, aber das ist noch nicht das, worauf es ankommt. Es kommt auf die Frage an, bist du in dieser Beziehung zu dem Herrn Jesus und prägt dich diese Beziehung? Vertraust du wirklich ihm? Oder hast du da immer noch so dein eigenes Ding am Laufen und du weißt gar nicht so genau, wo du hingehörst? Ja? So ein bisschen Christ und ein bisschen Heide, je nachdem, wie es sich gerade anbietet. Da, wo wirkliches geistliches Leben entstanden ist, wo Gott in uns etwas Neues gemacht hat, an der Stelle ist das Wollen da, ist das Wirken da, es ist das Vollbringen da, Da fängt einfach etwas Neues sichtbar an. Und das hat damit zu tun, Jakobus 2, Vers 26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn wir sterben, dann verlässt der Geist den Körper, dann ist der Körper wirklich tot. Und genauso ist das, wenn ein Glaube keine Werke hat. Dann ist er auch nur eine Hülle, aber da ist kein Leben drin. Lebendiger Glaube hat gute Werke. Hat er die nicht, dann ist er tot. Aber jetzt gehen wir zurück zu der Frage. Der Gesetzeslehrer will wissen, was muss ich tun? Blick ins Alte Testament und dann dieses Tu dies und du wirst leben. Frage, wie antwortet jetzt der Gesetzeslehrer? Er will ja immerhin Jesus versuchen. Bislang hat das noch nicht so richtig funktioniert. Was antwortet der auf Tu dies und du wirst leben? Vers 29, Lukas 10. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Ach, schade, oder? Einfach eben war, hat er noch alles richtig beantwortet und jetzt kommt so ein Schmarren. Und wer ist mein Nächster? Das klingt harmlos, aber Lukas macht deutlich, dass er das sagt, weil er sich selbst rechtfertigen wollte. Also wir dürfen davon ausgehen, dass wir es hier mit so einem typischen Frommen zu tun haben, der eben einfach mal nicht alle Menschen in die Rubrik Nächster einsortiert. Für ihn gab es wahrscheinlich so eine Rubrik Nächster, da dürften Juden drin gewesen sein, vielleicht auch nicht alle. Und dann gab es den breiten Rest. Die eine Rubrik, da muss man schon helfen, da gilt auch 3. Mose 19, 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und für die wahrscheinlich deutlich größere Gruppe, ja, für die das nicht gilt, ja, gilt es halt nicht. So, wenn der Gesetzeslehrer hier antwortet, dann will er eine Sache sicherstellen. Er möchte sicherstellen, dass Gott den Begriff Nächster genauso füllt, wie er das tut. Wer ist mein Nächster? Er hat das in seinem Kopf, wer sein Nächster ist. Und jetzt möchte er eigentlich von dem Herrn Jesus hören, ja, du füllst diese Rubrik richtig. Und alleine dadurch, dass er die Frage stellt, wird deutlich, dass es für ihn, dass es da Menschen gibt, die keine Nächsten sind. Also Menschen, die man nicht lieben muss. Und das Coole bei Jesus ist, bei sowas macht er nicht mit. Überhaupt nicht. Also Liebe aus Gottes Perspektive ist immer grenzenlos, ist immer inklusiv. Gott will jeden. Da heißt es in Lukas 10, Vers 30, Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Das heißt, hier beginnt das eigentliche Gleichnis und Jesus spricht dieses Gleichnis, damit am Ende klar wird, dieses hier, das sind die guten Nächsten und das sind die schlechten Nächsten. Das sind die, um die ich mich kümmern muss und das sind die, die ich quasi halbtot auf der Straße liegen lassen darf. Diese Einteilung gibt es nicht. Dafür ist dieses Gleichnis, was jetzt kommt. Und es beginnt damit, ein Reisender von Jerusalem nach Jericho, knapp 30 Kilometer Strecke, wird irgendwann in der Mitte von Räubern überfallen, wird ausgeraubt, wird halbtot geschlagen. So, und jetzt kommen Leute vorbei. Vers 31. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Das ist jetzt der Erste, der helfen könnte. Ja, die lassen ihn halbtot liegen und jetzt kommt ein Priester. Was macht der? Naja, er sieht den Mann, der da liegt, der um sein Leben ringt und er geht, ohne zu helfen, auf der entgegengesetzten Seite des Weges vorüber. Warum? Wissen wir nicht. Aber wir wissen, er sieht ihn und er will nicht helfen, er trifft die Entscheidung, wechselt die Straßenseite, so wie ich das machen würde, wenn mir irgend so eine, ich sag's mal, also so nachts so eine Gang entgegenkommt, ja, dann gehe ich auch manchmal auf die andere Seite und sage mir, das muss ich jetzt nicht provozieren. Nur hier ist es nicht eine Gang, hier ist es jemand, der meine Hilfe gebraucht hätte. Das war der Priester. Ja, vielleicht hat er Angst, dass er sagt, wenn ich den jetzt hier mich darum kümmere, ich habe im Tempel so viel Wichtigeres zu tun. Vers 32. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn, was macht er? Und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ein Levit, das ist jetzt kein Priester, das ist ein Angestellter im Tempel. Das ist also nicht jemand, der Opfer darbringt, aber der sich so um die ganzen im Tempel anfallenden praktischen Aufgaben kümmerte. So jemand kommt, sieht den Mann und macht genau das Gleiche wie der Priester, weiter Richtung Jerusalem, ja, entgegengesetzte Seite, bloß nicht hinschauen, ja, am besten noch so tun, als ob man es nicht gesehen hätte, ja, ja, und wieder weg. Lasst uns an dieser Stelle kurz innehalten. Und ich möchte gerne, ich habe euch Zettel ausgeteilt, ich möchte gerne, dass wir kurz überlegen, was kann Menschen dazu bringen, in einer Situation, wo eigentlich völlig klar ist, hier ist jemand, der meine Hilfe braucht, ich bin jemand, der jetzt helfen könnte, ich habe also, ich sehe die Not, ich habe die Ressourcen, aber ich schaue bewusst weg. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach mal 2 Minuten euch Zeit nehmt und diese verschiedenen Möglichkeiten, die hier auf dem Zettel dargestellt sind, was Menschen davon abhalten kann, anderen zu helfen, dass ihr das einfach mal durchgeht für euch und notiert euch doch mal im Kopf 1 oder 2 Punkte, wo ihr sagt, das könnte auf mich zutreffen. Oder vielleicht, wo ihr sagt, das habe ich schon mal erlebt. An genau so einer Stelle habe ich schon mal so reagiert. Okay? Geht mal einfach, lest das mal in Ruhe durch und notiert euch im Kopf, wo könnte euch genau das davon abhalten, anderen zu helfen. Okay, hat jeder was? Jetzt einfach mal den Nachbarn links und rechts kurz zusammengehen. Ganz, ganz kleiner Austausch, einfach mal ganz kurz, was hat mich angesprochen? Und dann ganz kurz füreinander beten, okay? Also einfach mal, wo hat mich das Ding gepackt? Ganz kurz sagen und dann füreinander beten. Ja, einfach links und rechts. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Es ging mir darum, euch diese Situation, die wir da im Gleichnis geschildert bekommen, wo Leute eine offensichtliche Not übersehen, dass wir nicht denken, das könnte uns nie passieren. Darum ging es mir. Dass wir nicht denken, okay, solange ich nicht auf dem Weg nach Hause im Busch jemanden sehe, der halb tot ist und den ich dann ins Krankenhaus fahren soll, gilt das nicht für mich. Es gibt an anderer Stelle ganz subtile Methoden für sich selber zu entscheiden, hier will ich nicht helfen. Und das wollte ich euch ein klein bisschen vor Augen führen. Wenn ihr wollt, denkt da gerne zu Hause noch ein bisschen weiter drüber nach. Was wir in unserem Gleichnis haben, ist an dieser Stelle jetzt der ultimative Plot-Twist, der nur für uns nicht mehr so dramatisch rüberkommt, weil wir die Geschichte schon 1 Milliarde Mal gehört haben und sie in jeder Kinderbibel vorkommt, okay? Aber es geht weiter mit Lukas 10, Vers 33. Eben hatten wir einen Priester, eben hatten wir einen Leviten und jetzt heißt es, aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Also jetzt muss man wissen, die Samariter und die Juden, das war jetzt nicht unbedingt so ein Best Friends, sondern das ist einfach frech, einen Samaritaner als Hauptperson in einem Gleichnis, das muss für diesen Gesetzeslehrer der absolute Schock gewesen sein. Ja, jemand, der in seinen Augen eher unrein war, mit dem man eher nicht so, mit dem wäre man nicht in Urlaub gefahren, okay? Das wäre jemand gewesen, den hätte man eher so ein bisschen gemieden, ja, wenn man was mit ihm geschäftlich zu tun haben muss, war schon okay, aber im Großen und Ganzen, den wollte man nicht als Schwiegersohn, den wollte man nicht als Partner im Geschäft, den wollte man einfach nicht, da wollte man keine Gemeinschaft. Und genau der kommt jetzt und der sieht nicht nur hin, die anderen haben ja auch hingeschaut, ja, sind aber dann auf die andere Straßenseite gegangen, der schaut hin und wird innerlich bewegt. Und genau das ist die Quintessenz von Nächster sein. Das heißt, ich bin dann Nächster, wenn ich bereit bin, mich von der Not eines anderen innerlich berühren zu lassen. Und wenn ich anfange, darüber nachzudenken, wie kann ich dem helfen? Wenn du dir aus dieser Predigt nur eine Sache mitnehmen willst, dann bitte die. Nächstenliebe beginnt da, wo ich mich berühren lasse von der Not eines anderen. Und was jetzt kommt, das ist eine Gegenstandslektion in Sachen Nächstenliebe. Vers 34. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Das sind 6 Dinge, die der Samaritaner tut. Erstens, er geht überhaupt erstmal hin. Die anderen haben hingeschaut und sind weggegangen. Zweitens, dann verbindet er die Wunden. Er reinigt und desinfiziert die Wunden mit Öl und Wein. Er setzt den Verletzten auf sein eigenes Tier. Vermutlich musste er von da an zu Fuß gehen. Und er bringt ihn fünftens zu einem Gasthaus und kümmert sich dort auch noch um ihn. Und noch nicht mal da sind wir fertig. Vers 35 heißt es: Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Also der Samariter bringt den Verletzten nicht einfach nur in eine Herberge, um dann schnell wieder zu verschwinden, sondern er bleibt über Nacht, kümmert sich um diesen fremden Juden, er bezahlt den Wirt der Herberge im Voraus sogar schon, dass der sich auch noch weiter um ihn kümmert, wenn er selber schon abgereist ist. Also er übernimmt die Kosten für die Krankenpflege. Dieses: Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Diese Betonung hier auf: werde ich dir bezahlen. Der Samariter weiß, dass der Mensch, den er da gefunden hat, der kann nicht selber zahlen. Der hat ja nichts mehr, der ist ja ausgeraubt worden. Und damit der Wirt sich bezüglich der Kosten, die noch anfallen könnten, weiß man ja bei so einer Pflege nicht, wie lange das genau dauert, dass der sich keine Sorgen macht. Deswegen sagt er das hier: Hey, wenn da noch was ist, du kennst mich, komm wieder, schreib's auf meine Rechnung. Und hier werden 3 Dinge für Nächstenliebe deutlich. Erstens, das hatten wir schon, Nächstenliebe beginnt da, wo ich mich innerlich von der Not eines Menschen bewegen lasse. Zweitens, Liebe wird aktiv. Liebe wird aktiv, indem Betroffenheit zu Hilfe wird, im Rahmen meiner Möglichkeiten leiste ich handfeste Hilfe. Und das bedeutet drittens, Nächstenliebe ist kostspielig. Nächstenliebe kostet mich etwas von meiner Zeit, von meiner Terminplanung, von meinem Komfort. Nächstenliebe kostet womöglich mein Geld. Und wenn ich das so sage, muss ich ein kleines Achtung sagen. Achtung, weil wir haben Grenzen. Wir sind nicht für alles zuständig. Okay? Der Samaritaner bringt den Überfallenen auch hier zu einem Wirt, um ihn da unterzubringen. Du kannst nur das geben, was du hast. Ich sage das deshalb, weil ich möchte niemanden durch diesen Text in die Selbstausbeutung hineintreiben. Ja, also ich meine jetzt die, die eh schon immer helfen wollen und eh schon zu viel tun. Ja? Fühlt euch jetzt mal an dieser Stelle nicht angesprochen. Nichtsdestotrotz, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist die Antwort auf die Frage: Wer ist mein Nächster? Ja, das ist ja die Frage, ja? Was muss ich tun? Kein Problem, hast du selber gerade gesagt, ja? Sollst Gott lieben, deinen Nächsten lieben wie dich selbst, mach das, alles ist gut. Ja, wer ist denn mein Nächster? Vers 36, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Und jetzt müsst ihr ganz genau lesen. In gewisser Weise antwortet hier Jesus gar nicht auf die Frage des Gesetzesgelehrten. Der fragt ja: Wer ist mein Nächster? Und Jesus fragt: Wer von diesen dreien ist der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Merkt ihr den Unterschied? Der Gesetzesgelehrte, der hätte gerne eine Definition. Wer ist mein Nächster? Ja? Und wer ist es nicht? Um wen muss ich mich kümmern und um wen nicht? Wer verdient meine Aufmerksamkeit und wer nicht? An wem darf ich, wenn er halbtot am Straßenrand liegt, vorbeigehen? Und bei wem muss ich stehen bleiben und mich um ihn kümmern, damit ich ewiges Leben finde? Und jetzt kommt Jesus und lässt sich auf dieses ganze Gedankenspiel überhaupt nicht ein. Er stellt ihnen diesen Gedankengang, die ganze Frage, eigentlich auf den Kopf. Es geht nicht darum, die Menschheit in Nächste und Nicht-Nächste, die, denen man helfen muss und die, denen man nicht helfen muss, einzuteilen. Vielmehr geht es darum, Liebe zu leben. Und Liebe fragt nicht, wer ist mein Nächster, sondern Liebe fragt: Wem kann ich Nächster sein? Versteht ihr den Unterschied? Die Frage, manchmal sind Fragen, die Leute stellen, einfach falsch. Müsst ihr mal darauf achten. Manchmal sind Fragen einfach falsch. Und hier ist das so ein Beispiel. Es geht nicht um die Frage, wer ist mein Nächster? Es geht um die Frage, wem kann ich mit meinen Möglichkeiten Nächster sein? Achtung, es geht um Hilfe aus Liebe. Es geht nicht darum, dass ich mich profilieren will. Es geht nicht darum, dass ich einen Helferkomplex auslebe. Es geht nicht darum, dass ich die Probleme anderer lösen will, weil ich mich an meine eigenen Probleme nicht rantraue. Das ist alles nicht der Punkt. Hier geht es um die Frage, wie soll ich Menschen begegnen? Und die Antwort ist, begegne ihnen so, wie Gott Menschen begegnet. Und bei Gott ist es eben so, Gott unterteilt die Menschheit auch nicht in, die sind es würdig, dass sie gerettet werden, und die sind es halt nicht. Ja, um die will ich mich kümmern, für die gehe ich ans Kreuz und für die halt nicht. Also Jesus macht hier etwas ganz Spannendes. Er zeigt uns den Charakter Gottes. Gott ist kein Gott, der fragt, wer ist mein Nächster, sondern Gott handelt unparteiisch als Rettergott, der allen Menschen am Kreuz zum Nächsten wird und für alle am Kreuz stirbt, um wenn möglich alle zu retten. Und deswegen dürfen wir auch nicht anders ticken an der Stelle. Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Oder Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schön, oder? Gott ist ein Gott, der alle will, und er sagt, hey, weil ich so bin, müssen die, die an mich glauben, genauso ticken. Und so endet dieses Gleichnis dann, Lukas 10, Verse 36 und 37, mit den Worten, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Nun ist so super kompliziert die Frage. Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Wieder ist der Gesetzesgelehrte, wenn es um die Antwort geht, völlig korrekt. Er bringt zwar das Wort Samaritaner nicht über seine Lippen, aber es ist völlig klar, ja, wer gemeint ist, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und was antwortet Jesus? Geh hin und handle ebenso. Nimm dir den Samaritaner zum Vorbild. Nimm dir den zum Vorbild, den du in deinem Herzen verachtest und der dir in dem Gleichnis vorgemacht hat, was es heißt, über nationale Grenzen und Vorurteile hinweg Barmherzigkeit zu üben. Vergessen wir an der Stelle bitte nicht die Eingangsfrage. Lehrer, was muss ich tun? Beziehungsweise was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Antwort, liebe Gott und liebe deine Mitmenschen. Und bei deinem Mitmenschen, da mach bitte keine Unterschiede. Frage nicht, wer ist mein Nächster, sondern schau, wo Gott dich gebrauchen möchte. Wo kannst du Nächster sein? Wo hast du die Ressourcen, um anderen zum Segen zu werden? Und wo gibt es in deinem Leben vielleicht so eine Barriere, eine konkrete Barriere im Kopf oder im Herzen, die du mit Gottes Hilfe überwinden darfst. Überwinden, um Menschen so zu lieben, wie du selber von Gott geliebt bist. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.